Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins. Von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen.
Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Best Practice Beispiele und Strategien spannend und interessant finden. Mein Name ist Jürgen Linzenmeier und ich freue mich heute auf unseren Gast. Das Thema heute: Mach mit, entscheide mit. Nicolas Bartholmé hat die Initiative Du bist der Chef nach Deutschland gebracht. Sympathieträger ist Milch. Lass uns also gemeinsam eine Milch gestalten, die gut, nachhaltig und fair für Mensch, Tier und Natur ist. Was ist euch ein Liter Milch wert? Wie viel soll, darf der Bauer daran verdienen? Das sind spannende Fragen, die uns heute Nicolas beantworten wird. Aktuell ist auch der Fragebogen zum Milch als nächstes Produkt bereits online verfügbar auf dubisthierderchef.de. www.dubisthierderchef.de. Das heißt, ihr bestimmt mit, wie zukünftig ein Liter Milch gestaltet, verkauft werden soll. Ein spannendes Thema, bleibt also dran. Also, lasst uns einfach das Gespräch mit Nicolas Bartholmé beginnen.
Also, hallo ihr draußen, ich habe es im Intro schon gesagt, ich bin heute bei Nicolas Bartholmé. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vermutlich nicht. Ich bin kein Franzose. Ich kann das nicht. Wir haben uns auf das Du geeinigt und das finde ich auch wunderbar. Also ich bin heute bei Du bist hier der Chef, ein Startup. Ich nenne es mal Startup. Gibt es schon in anderen Ländern. Kommen wir später drauf. Ich habe so ganz am Anfang eine Frage. Ihr habt mich so ein bisschen als Symbolträger als erstes Produkt. Ich habe gestern mal kurz geschaut, was beim Discounter ein Liter Milch kostet. Der war bei 95 Cent. Was ist ein Liter Milch wert, Nicolas?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage zum Anfang. Die 95 Cent sind schon eigentlich Mittelpreis. Der Einstieg liegt bei 70 Cent aktuell. Und davon bekommt der Landwirt noch nicht mal die Hälfte. Das heißt, es gibt viele, die da letztendlich in diesem Gesamtwertschöpfungskette einiges verdienen. Der normale Preis, also die Preisspreizung, die liegt zwischen 70 Cent und 1,40 Euro, 1,50 Euro, wenn man die Glasflasche nochmal holt und sämtliche Kriterien. Am Ende, was der Milchpreis richtig wert ist, das wollen wir untersuchen, indem wir Verbraucher direkt befragen, was es ihnen wert ist, wofür, was die Milch alles können muss, was sind die Kriterien, die sich dahinter verstecken. Und dann werden wir das dann zusammen herausfinden.
Okay, jetzt habe ich ganz vergessen, dich zu begrüßen. Hallo, Nicolas. Ich war sofort bei der Milch sozusagen, wenn ich das im Kopf hatte. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, bevor wir jetzt zu dem Startup, du bist hier der Chef, kommen, vielleicht ein bisschen was von dir privat, was dich so privat interessiert, was so dein bisheriger beruflicher Werdegang war und wie du denn am Schluss auf die Idee gekommen bist, jetzt irgendwo mit dem Startup neu anzufangen.
Also ich bin Franzose, ich bin 44. Ich wohne und lebe in Deutschland seit 20 Jahren. Das heißt, ich bin in Frankreich geboren, bin in Frankreich aufgewachsen, habe dort studiert. Natürlich war ich in Paris, ich war in den anderen Großstädten. Genau, und dann gab es vor jetzt 21 Jahren die Entscheidung, was mache ich nach dem Studium. Ich musste damals noch zum Militärdienst. Damals gab es auch nochmal ein kleines Programm, wo man für französische Unternehmen im Ausland arbeiten kann, wird von der Armee bezahlt, schafft aber so den Berufseinstieg. Und das war mein Start. Und ich habe mich in sämtlichen Stellen beworben, bin nach Deutschland gekommen, in Wiesbaden. bei einer Firma, die eigentlich ziemlich groß ist mittlerweile und wo ich dann nachher noch lange gearbeitet habe. Die Savencia, und das ist letztendlich der Marktführer für Käsespezialitäten in Deutschland. Okay. Also Franzose, Käse, passt da irgendwie. Und das war mein Einstieg in die Lebensmittelindustrie, in die Lebensmittelbranche und auch ins Marketing und Vertrieb. Also ich bin klassischer BWLer, habe die letzten Jahre im Bereich Marketing und Vertrieb gearbeitet, habe tolle Marken betreut, entwickelt, habe viel, viel mitbekommen, natürlich auch die Vorteile von einem Konzern, aber auch teilweise das, was mich immer mehr ein bisschen gestört hat oder gekratzt hat. Es ist da drin eine gewisse Inertie, also es ist schwierig, schnell und agil zu reagieren. Es ist eine gewisse Politik da drin. Teilweise werden Entscheidungen weit, weit weg getroffen von der Realität und von den Projekten, was definitiv zu Frustration führt. Und es gibt natürlich auch eine gewisse Profitorientierung in solchen Konzernen. Das heißt, Ende des Jahres muss man schon gewisse Zahlen treffen. Und das führt zu bestimmten Entscheidungen und Maßnahmen, die man mitträgt oder auch nicht. Und irgendwann, ich habe immer sehr gerne gearbeitet. Ich habe immer sehr viel Zeit, Leidenschaft, Energie in mein Berufsleben letztendlich investiert. Und jetzt kam letztendlich dann in den letzten Monaten die Überlegung, wo geht das hin? Was ist die nächste Stufe? Höher, weiter, schneller? Wollte ich halt nicht mehr, sondern es ging darum, eine Aufgabe zu finden, die sinnstiftend ist, wo ich das Gefühl habe und eigentlich nicht nur das Gefühl, sondern auch die Gewissheit, was Richtiges zu tun, was Gutes zu tun, Menschen zu unterstützen. Und genau, dann bin ich in Berührung mit dieser französischen Initiative gekommen, C'est qui le patron? Also wenn wir jetzt, also du bist ja der Chef in Deutschland übersetzen. Ja, und das war für mich der Startschuss eines neuen Lebens und auch nochmal durch dieses Projekt natürlich die Möglichkeit, mich als also mich selbstständig zu machen und was ganz Neues letztendlich anzufangen, was ganz Neues, viel, viel zu lernen. Und ich habe in den letzten Monaten so viele Leute kennengelernt, die ich vorher null auf dem Radar hatte. Das ist unglaublich bereichernd. Und,
ja, das geht mir auch. Also seit 3 Jahren das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen intensiver, aber habe ich so viel neue Leute kennengelernt, die komplett anders denken, die klarer denken. Also mir geht es genau gleich. Jetzt habt ihr ja, du bist hier der Chef, gegründet. Seit wann gibt es euch und was ist so die Grundidee?
Also in Deutschland gibt es uns offiziell seit Mitte Juni. Mitte Juni ist die Website online. Seit Mitte Juni bespielen wir die ganzen Social Media Kanäle, also Facebook, Instagram, Twitter und auf LinkedIn, ein bisschen Xing sind wir unterwegs. Dann erzählen wir tatsächlich, wer wir sind, was wir vorhaben. Ich poste auch regelmäßig Artikel, Beiträge über Themen, die aus meiner Sicht für die Verbraucher tatsächlich relevant und interessant sind. Und dann versuchen wir langsam aber sicher im Gespräch zu kommen. Unser Vorhaben letztendlich ist, wir werden zum ersten Mal Verbraucher entscheiden lassen, was ihnen bei Lebensmitteln wichtig ist und wofür sie bereit sind, etwas mehr zu zahlen. Das heißt, sie bekommen die volle Transparenz über einen Prozess, einen Kreationsprozess von einem Lebensmittelprodukt, von der Entwicklung über die Produktion bis zur Vermarktung. Und sie werden die Möglichkeit haben, über einen Online-Fragebogen, über Kriterien, die wir anbieten, 6 bis 10 pro Produkt, zu entscheiden, was ist bei diesem einen Produkt wichtig. Wie wird es produziert? Wo kommt das her? Wie wird der Landwirt vergütet? Was gibt es eventuell für Qualitätsunterschiede? Was ist mit Tierwohl? Was ist mit Artenvielfalt und Umweltschutzmaßnahmen, die sich dann hinter dem Produkt verstecken? Bin ich bereit, das zu unterstützen? Und indem ich den Fragebogen als Verbraucher natürlich dann ausfülle, sehe ich direkt, wie sich der Preis meines Produkts verändert. Das heißt, ich bekomme auch nochmal ein Gefühl dafür, wie viel Wert dahinter versteckt und natürlich auch wie viel
Arbeit. Also während ich die Fragen beantworte, kriege ich sozusagen einen Endpreis des Produktes angezeigt.
Genau, also
ein möglicher Endpreis.
Vielleicht, um bei dem Beispiel Milch von Anfang dann wieder zurückzukommen, der Preisanstieg bei Milch aktuell bei 70 Cent. Das heißt, wenn ich bei dem Fragebogen kein Kriterium anklicke, dann ist mein Preis bei 70 Cent. Und dann versuche ich zu sagen, okay, zum Beispiel Vergütung für die Landwirte soll nicht auf Marktpreis passieren, sondern wie ich möchte absichern, dass der Landwirt mindestens kostendeckend arbeiten oder dass er auch fair vergütet wird und in seinen Betrieb ein bisschen investieren kann oder sogar, und das wäre eine vierte Option, er wird fair vergütet und der bekommt sogar ein bisschen Unterstützung, damit er sich für soziale Projekte engagiert. Und dann sehe ich tatsächlich dann, wie sich der Preis für meine Milch verändert. Und wenn ich dann den Freigabe abgeschlossen habe, dann habe ich eine Auswahl der wichtigsten Kriterien und habe ich den Preis, den ich bereit bin, dafür zu bezahlen. Und wenn am Ende des Freigabens vielleicht der Preis dann doch zu hoch ist, dann fange ich halt zu priorisieren. Dann ist es mir bestimmte Kriterien dann doch vielleicht nicht so wichtig, weil am Ende weiß ich, eine Milch für 2 Euro werde ich niemals regelmäßig kaufen. Und das ist letztendlich ein bisschen dieser Prozess. Die Leute bestimmen mit, sie gestalten mit. Sie lernen extrem viel, weil hinter diesen Kriterien natürlich dann erklären wir, was es alles bedeutet. Und ja, sie treffen ihre eigene Entscheidung in voller Transparenz.
Was hat euch bewegt, das zu tun? Geht es darum, ein gutes Produkt anzubieten? Geht es darum, die kleinen Landwirte am Leben zu halten? Was ist so die Idee, wo das mal anfing?
Also die große Idee ist, endlich mal Transparenz zu schaffen in diesem gesamten Markt. Die Leute haben Schwierigkeiten zu wissen, wo es herkommt, was passiert dahinter, stimmt, was versteckt, wer steckt dahinter, wer wie viel Geld bekommt, wofür, wenn ich 1 Euro oder 70 Cent bezahle. Und es gibt auch im Bereich, natürlich einer der wichtigsten Ziele ist tatsächlich die Unterstützung der Landwirte in Deutschland und teilweise regional. Es gibt ja ganz große Spannungsfelder, sagen wir mal, ja. Es wird sehr viel über Höfestern tatsächlich dann berichtet. Das heißt, die Anzahl der Betriebe geht ständig runter.
Der kleinen Betriebe.
Ja, unter anderem. Ja. Und auf der anderen Seite sieht man bei den Verbrauchern, es gibt einen großen Wunsch nach regionalen Lebensmitteln für die Versorgung. Ja, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Auf der anderen Seite habe ich, der Preis ist extrem wichtig. Ja. Die Leute, die Landwirte werden nicht immer fair vergütet, wissen zum Beispiel nicht unbedingt, was Ende des Monats tatsächlich auf dem Konto landet, weil die das einfach nicht in der Hand haben. Auf der anderen Seite möchte der Verbraucher auch nicht, dass die Tiere gequält werden, dass die Umwelt verschmutzt wird, etc. Das sind Themen, die nicht ganz zusammenpassen und deswegen versuchen wir oder haben wir vor, einfach Transparenz zu bringen und letztendlich den Verbrauchern zu vermitteln, dass ihr Konsumverhalten, ihr Kaufverhalten definitiv Konsequenzen hat und dass man, wenn man sich das ein bisschen bewusster wird, dann kann man nach und nach tatsächlich die Dinger in die richtige Richtung drehen. Also keine Lektion erteilen, aber letztendlich Impulse setzen und anregen.
Ich habe ja gerade so ein privates Projekt am Laufen, wo ich versuche auch Nahrungsmittel regional einzukaufen. Also im Umkreis von 50 Kilometern wäre der Wunsch, dass der Erzeuger sitzt. Ich habe festgestellt, wir machen das jetzt seit 4 Wochen, dass ich schon 30% mehr ausgebe.
Ja.
Also das ist so eine Zahl, die wir jetzt so festgestellt haben, egal ob es jetzt Gemüse ist, wir haben jetzt mit Milchprodukten war jetzt der zweite Schritt. Also im Augenblick sind es 30% sogar mehr Ausgaben für Nahrungsmittel wie vorher. Ist das so eine Zahl, die, es läuft ja schon in anderen Ländern, die man so irgendwie so...
Ja, also das hängt natürlich davon ab, tatsächlich, welche Produkte es sind, wie sie produziert werden, was für Qualität dahinter versteht. Aber tatsächlich in der Nähe wird es mindestens 20 bis 30% teurer.
Jetzt ist es ja weil ich es jetzt gelesen habe, im Prinzip eine europäische Initiative gibt es ja schon in anderen Ländern. In welchen Ländern seid ihr aktiv entstanden ist, glaube ich, in Frankreich.
Ja, genau. Also gestartet ist es in Frankreich. Die ersten Produkte sind Oktober 2016 auf den Markt gekommen. Das war die Milch damals.
Okay.
Ist extrem dynamisch. Mittlerweile in Frankreich haben sie mehr als 20 Produkte mit den Verbrauchern zusammen kreiert, konzipiert. Und die haben auch über 130 Millionen Einzelpackungen letztendlich über die 2,5 Jahre verkauft. Also da sieht man,
dass 130 Millionen?
Ja, dass der Erfolg in der Bevölkerung da ist. Ja? Also das mittlerweile, glaube ich, kaufen mehr als 11 Millionen Leute tatsächlich die Produkte in Frankreich. Ja, und dann, ich meine, das ist eine französische Initiative, die hatten keine großen Pläne, wenn ihr gar keine Pläne, tatsächlich irgendwo europaweit oder weltweit zu agieren. Aber sie haben eine gewisse Sichtbarkeit erlangt. Sie haben Werte, sie haben einen Prozess, der ist extrem innovativ und sehr reizend. Und es gibt viele Leute wie ich, die letztendlich direkt Kontakt mit ihnen aufgenommen haben, gesagt, wir finden das für Land A, B oder C relevant, interessant aus unserer Sicht. Ja, verhalten sich die Verbraucher auch bewusster und könnten tatsächlich Interesse daran haben, so einen Prozess, so eine Initiative zu begleiten. Können wir, wollen wir, und mittlerweile gibt es tatsächlich Initiativen in Spanien, in Italien, in Griechenland, in Marokko, in Belgien, in England startet es gerade und wie gesagt in Deutschland seit 2 Monaten.
Und wie kann ich mir jetzt diesen Prozess vorstellen? Also ich das habe ich gemacht, ich gehe ins Internet, das kann übrigens jeder machen, einfach du bist hier der Chef googeln und reingehen, ich melde mich an, ich kriege irgendwann, ich suche ein Produkt irgendwann aus, ich mache diesen Fragebogen. Was ist dann der Prozess? Also bis das Ding irgendwo muss es ja im Regal stehen.
Ja, genau. Ja. Also der Fragebogen wird ausgefüllt. Wir brauchen mindestens 5.000 Antworten pro Produkt, um tatsächlich, also das ist die Zahl, die wir uns dann vorgenommen haben,
um zum Ergebnis zu sagen,
das ist das Minimum, was wir haben wollen. Okay. Und danach irgendwann sagen wir, okay, das reicht. Die Erfahrung in Frankreich zeigt, dass die Anzahl der Antworten schwankt zwischen 5.000 und 25.000. Also es ist eine große Bandbreite, hängt davon ab, von der Produktkategorie, aber auch von möglichen Maßnahmen, die drumherum passieren, wenn im Handelsunternehmen zum Beispiel ein Produkt wirklich unterstützt und seinen Kunden ein Mailing schickt, in dem er darauf aufmerksam macht, dann kommen einige Leute mehr. Also wir werten diese ganzen Antworten demokratisch, das heißt, wir werten sie aus und daraus ziehen wir ein Pflichtenheft. Und dieses Pflichtenheft ist letztendlich der Auftrag der Verbraucher, die sagen, das ist unser Produkt, so wollen wir es haben. Und wir haben im Vorfeld natürlich schon Partner gesucht, unter anderem im Bereich Landwirtschaft und im Bereich Industrieherstellung, weil wir natürlich diesen Fragen vorher vorbereiten können. Wir müssen die Machbarkeit der Kriterien prüfen und wir müssen auch diese Kriterien berechnen. Weil, wie gesagt, diese Preistransparenz, die ist im Fragen schon drin, das heißt, die müssen wir schon vorher haben. Mhm. Also wir haben letztendlich ein Pflichtenheft, wir haben mögliche Partner und dann produzieren wir und wir bringen die Produkte in den Handel, also in den normalen Supermärkten. Das heißt, nachdem wir dieses Pflichtenheft haben, nachdem wir die Produktion und die Verpackung mit Industrie und Landwirtschaft letztendlich dann abgestimmt haben. Okay. Dann geht es in den Handel für Vorstellungsgespräche und hoffen natürlich auf Unterstützung.
Das heißt, bleiben wir mal bei der Milch. Ihr sucht euch Milchbauern.
Ja.
Ihr sucht euch eine Molkerei.
Ja.
Und ihr nutzt im Zweifel auch den Vertrieb der Molkerei oder sucht ihr euch den selber?
Nee, also wir gehen zusammen. Es ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sind keine Auftraggeber und wir suchen keine Lieferanten, sondern wir suchen Partner. Das heißt, in dem Entstehungsprozess, Entwicklungsprozess dieses Fragebogens, wir bringen Input, die Landwirte bringen Input, die Molkerei bringt Input. Wenn irgendwann tatsächlich auch Händler sich stark machen wollen und mit uns Verbrauchern direkt zusammenarbeiten wollen, ist natürlich, gibt es die Möglichkeit, auch vom Handel tatsächlich dann Inputs einzusammeln. Wir bringen das dann zusammen. Wir einigen uns letztendlich auf das, was für uns aus unserer Sicht relevant ist. Und dann gehen wir es da rein.
Jetzt bin ich ein bisschen bei der Struktur, die ihr habt. Oder fangen wir mal eher an, bei der Struktur seid, wie ihr aufgestellt seid. Wie wird die Idee finanziert oder anders gesagt, wer verdient in dieser Wertschöpfungskette wenn du das sagen kannst, aber ja, steht ja für Transparenz, wie viel Geld.
Ja, klar. Also
es gibt euch sozusagen, es gibt den Milchbauern, es gibt die Molkerei, es gibt den Handel. Und jeder hat in dieser Wertschöpfungskette irgendeinen Profit.
Ja.
Oder wünscht sich einen Profit, sagen wir es mal so.
Ja, klar. Also das sind die vier großen Akteure. Ja. Tatsächlich der Verbraucher ist mit drin, aber ansonsten der Landwirt, der Hersteller, der Handel und wir. Also wir bringen erstmal alle zusammen, das ist wichtig. Vielleicht ein kurzes Kommentar davor, wenn man, und das ist das, was man letztendlich ein bisschen draußen feststellt, wenn man die Leute einfach frei handeln lässt, dann gibt es meistens immer einer, der versucht, mehr als die anderen zu bekommen. Das heißt, dieses Thema Fairness ist eigentlich in der normalen Wirtschaft ganz, ganz selten. Deswegen gibt es uns, um zu gucken oder über unseren Prozess, über die Unterstützung der Verbraucher, über diese Wertschöpfungskette tatsächlich zu wirken. Also die Vergütung für die Landwirte, die wird im Fragebogen von den Verbrauchern letztendlich abgestimmt und gewählt. Die steht fest, sobald wir ausgewertet haben. In Frankreich zum Beispiel bei der Milch verdient der Milchbauer 39 Cent pro Liter. Und er kriegt nochmal Zuschüsse über die Molkerei, je nachdem wie viel Fett und wie viel Eiweiß in der Milch ist, die er dann letztendlich dann täglich anliefert. Vorher, also vor 2,5 Jahren, war der Milchpreis irgendwo bei 26 Cent. Das ist eine Riesenveränderung. Plötzlich mal bekommen die Leute von heute auf morgen 50% mehr Gehalt und eigentlich nicht nur jetzt punktuell für 4 Wochen, sondern auch garantiert für 3 Jahre nach vorne. So dass sie tatsächlich auch investieren können, ihre Schulden abbezahlen können, eine gewisse Sicherheit und Planungssicherheit dann haben, etc. etc. Also das ist Landwirtschaft bekommt. Wir sind transparent und auch fair, das heißt die Molkerei wird auch fair entlohnt. Letztendlich die Produktkalkulation, die starten wir nicht von oben und sagen, was ist der Verbraucher bereit zu bezahlen oder was ist der Händler vielleicht bereit zu bezahlen, sondern wir gucken uns alles, was erforderlich ist, damit wir ein gutes Produkt bekommen,
ja, das heißt,
und wir summieren.
Ja, das heißt der wesentliche Unterschied, dass ich unten beim Bauer schaue sozusagen, dass es anfängt, dem schon gut zu gehen,
ja,
und dann rechne ich das nach oben weg.
Genau, und der Händler in der Kalkulation, die wir haben, wir planen eine vernünftige, faire, durchschnittliche Spanne für den Handel und die bauen wir letztendlich in die Kalkulation ein und am Ende gibt es einen Verbraucher, der sagt, das sind meine Kriterien, das ist der Preis, den ich bereit bin zu bezahlen, da drin ist der Landwirt vernünftig entlohnt, die Molkerei auch und der Händler auch. Natürlich am Ende der Preis am Regal entscheidet der Handel. Das ist deren Hoheit. Die haben die Möglichkeit, diesen Preis einzuhalten. Sie haben die Möglichkeit, höher zu gehen, wenn sie meinen, das ist zu wenig. Oder sie haben natürlich auch die Möglichkeit, drunter zu gehen. Aber wenn sie das tun, dann verzichten sie selber auf Spanne. Das ist ja für Landwirt und Molkerei ist es neutral.
Ja, das ist jetzt schon mal ein großer, wesentlicher Unterschied, der eigentlich auch branchenübergreifend ist, weil die meisten Firmen, die ein Produkt verkaufen, schauen im Prinzip erstmal, was der Markt bereit ist zu bezahlen und dann kalkulieren sie nach unten weg und üben einfach nach unten weg Druck aus.
Genau.
So die zweite Kernidee, die ihr habt, das haben wir auch schon mal jetzt kurz mal ein bisschen angesprochen, ist ja, dass ihr den Verbraucher im Prinzip in die Entwicklung inklusive der Preisfindung mit einbindet. Wie kommt es eigentlich, dass es bisher, also ich kenne das ganz selten, dass Produktion oder Handel Konsumenten mehr oder weniger so als passives Objekt irgendwo sieht und nicht in Preisfindung, Produktentwicklung, also sehr selten eigentlich einbindet, also nicht so im Kern wie ihr. Wo kommt das her? Das ist, finde ich, eigentlich traurig. Oder ja, eigentlich finde ich es eine vergeudete Chance, ja, weil man eigentlich so gar nicht so richtig weiß, was die denn haben wollen.
Ja, also Transparenz ist extrem wichtig, aber macht teilweise Angst, weil plötzlich mache ich mich vielleicht ein bisschen nackiger, als ich bin. Zeige ich wirklich alles, was passiert. Und ich glaube, Leute haben wahrscheinlich davor ein bisschen Angst.
Unternehmer haben davor ein bisschen Angst.
Ja, und das ist auch kulturell wahrscheinlich auch mal so gewesen oder auch aus der Zeit so entstanden, dass man eher seine Geheimnisse, seine Produktion, das, was ich besonders kann, immer schützt und verdeckt, als eher die Sachen offen zu legen, damit es nicht auch so kopiert wird und damit ich am Ende dann doch der Verlierer bin. Aber das, es ist halt eigentlich...
ist das europaweit so?
Ich glaube, ja.
Okay.
Ja, aber das ist eher eine negative Spirale. Ich habe vorhin eigentlich bei der Frage überhaupt komplett ausgeblendet, was unsere Initiative, also wie sie sich finanziert. Ja,
ja.
Das ist auch wichtig. Also wir nehmen von diesem Preis, den die Leute online festlegen oder wählen, nehmen wir 5%.
Vom Endpreis?
Vom Endpreis.
Alles klar.
Genau.
Okay.
Und damit haben wir die Möglichkeit, also die Initiative aufzubauen, die Community zu erweitern, Projekte zu führen und zu finanzieren, die Produktentwicklung zu unterstützen. Genau, und ein bisschen Betriebskosten. Irgendwann bin ich vielleicht nicht ganz alleine, sondern gibt es ein kleines Team, etc. etc.
Im Kern seid ihr ein Verein? Wenn ich das richtig gelesen habe, seid ihr im Kern seid ihr ein Verein?
Wir haben zwei Rechtsformen. Auch das ist komplett transparent aufgeklärt.
Ist das in Frankreich und in anderen Ländern ist das genauso?
Das ist ähnlich, ja. Okay. Also die Rechtsformen sind ein bisschen immer lokal natürlich
aber angepasst. Die Struktur ist
oft so, ja. Also der Verein, die Verbrauchergemeinschaft ist da letztendlich, um die Community zu bilden. Also wir nehmen alle möglichen Unterstützer mit auf die Reise. Und das oberste Ziel dieses Vereins ist, mit den Verbrauchern zusammen Idealprodukte zu definieren und zu gestalten. Mhm. Und dahinter gibt es eine UG, also eine zukünftige GmbH letztendlich, die diese Produkte möglich macht.
Okay.
Das heißt, die nehmen das.
Und die GmbH bekommt diese 5%.
Genau, und finanziert auch rückwirkend den Verein und deren Aktivitäten.
Okay. Ja, ich komme nochmal auf das Thema zurück, den Verbraucher in Preisfindung, Entwicklung mit einzubinden. Könnte nicht im Prinzip der Impuls eigentlich von der Wirtschaft ausgehen, mit Beiräten, Konsumentenräten, wie auch immer, dass man da wirklich ein bisschen systematischen Einbezug der Konsumenten findet? Wird das gar nicht gewünscht? Oder also ich kenne schon Unternehmen, die das machen, aber du bist jetzt gerade in diesem Bereich Nahrungsmittel, Landwirtschaft ein bisschen näher drin. Demeter ist ja auch so ein Beispiel, wo solche Dinge, glaube ich, auch passieren.
Ja, also es gibt definitiv Verbände oder auch Organisationen, Unternehmen, die das dann haben. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Beirat oder Rat, wo ich eher empfehle und eine Meinung abgebe, und unsere Initiative, wo wir die Leute tatsächlich entscheiden lassen. Wir geben nichts vor, wir bereiten eigentlich, wir bringen die Leute zusammen, wir bringen auch die Informationen, damit sie in der Lage sind, tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Und dann appellieren wir darauf, setzen wir Impulse, ringen wir an. Das ist ganz wichtig, keine Lektion, sondern letztendlich, ja, soll die Leute ein bisschen reflektieren, was ist ihnen wirklich wichtig. Ja? Was sind die Konsequenzen dahinter? Was führt dazu, dass ich eine Veränderung unterstützen kann, herbeiführen kann oder halt nicht? Ja,
ihr geht schon sehr tief an den Ursprung des Konsumenten, dass er sagt, so möchte ich es haben. Und es ist nicht nur ein Verbraucherbeirat oder irgendeine Fokusgruppe, die irgendwo in der Firma was mitentwickeln darf, aber am Schluss entscheidet dann halt wieder der Manager anhand der Zahlen, wir machen es doch anders, weil es nicht geht.
Ja,
ja, okay.
So. Also es gibt auch einen Spruch, der ist ja nicht ganz neu, der heißt, der Kunde ist König, wer ist der Kunde? Der Verbraucher. Und der soll halt nicht nur die Sachen bekommen, die man sich für ihn ausgedacht hat, sondern er soll für, ich meine, wir werden nicht alle Produktenkategorien abdecken, sondern er hat die Möglichkeit, bei diesen Produkten tatsächlich zu sagen, was ist ihm wichtig.
Ich habe eine These, aber da kommen wir nachher noch dazu.
Okay.
Also das Satz, ein Kunde ist König, wenn ich da, ja, machen wir nachher. Da können wir ein bisschen kontrovers diskutieren. Jetzt ist ja Landwirtschaft, sage ich jetzt mal, ist eine überschaubare Wertschöpfungskette. Kann ich so ein Konzept auf andere Branchen übertragen? Also was mir spontan einfällt, wo es wahrscheinlich möglich wäre, ist unter Umständen Textilbranche. Aber da wird es dann auch schon schwierig, weil ich dann doch bei vielen Rohstoffen dann schon global ins Ausland gehe. Aber Maschinenbau oder. Es wäre ja spannend, wenn sowas vom Grundprinzip her auch übertragbar wäre.
Ja, die Grundfrage ist, da müsste man sich eigentlich pro Produkt diese Wertschöpfungskette angucken. Hm. Und da müsste man auch gucken, gibt es ja tatsächlich, also herrscht eigentlich eine relativ faire Verteilung da? Oder gibt es tatsächlich dann Leute, die einfach nicht über die Runde kommen?
Und die faire Verteilung ist vermutlich nie da. Bis zum Ende, sage ich jetzt mal. Die anderen europäischen Initiativen machen nur Landwirtschaft, da gibt es noch keine.
Nee. Also theoretisch sind andere Kategorien oder vielleicht Dienstleistungen noch möglich, aber wir konzentrieren uns auf Lebensmittel. Mhm. Ja, und wir, da muss ich auch sagen, jedes Land entwickelt seine eigenen Produkte.
Okay.
Also die Milch gibt es in Frankreich, aber das ist für mich hier in Deutschland keine Option, die Milch der Verbraucher aus Frankreich nach Deutschland zu bringen, sondern ich bringe den Prozess mit. Mhm. Aber die Milch und alles, was wir damit erreichen werden, unter anderem die Unterstützung der Landwirte, das soll dann hier in Deutschland passieren und tatsächlich auch das Geld oder diese Wertschöpfung, die wir generieren, da soll den Leuten hier in Deutschland zugutekommen.
Okay, kommen wir mal zu dem Thema mit dem Kunde ist König. Ich springe mal über eine Frage weg. Kann der Verbraucher mit seiner Kaufmacht überhaupt was ändern? Hat er wirklich die Macht? Also ich habe eine These, die da sagt, nicht der Kunde ist König. Ich als Unternehmer bin der König. Und wenn ich meine Einstellung ändere, also nachhaltig mich aufstelle, und damit meine Haltung als Unternehmer ändere, dann bin ich ein riesiger Multiplikator, der wirklich auf der Welt was ändern kann. Also wenn globale Unternehmen sagen, die Entscheidung treffen, wir wollen uns jetzt nachhaltig aufstellen in aller Konsequenz, dann werden wir sehr, sehr schnell wirklich was ändern global. Jetzt der kleine Verbraucher, der kauft am Ende des Tages das, was im Regal steht und weiß nicht mal, was dahinter ist. Also die Milch am Anfang mit 95 Cent, da stand, die war von Lidl und da stand, habe ich im Internet geschaut und da stand Biomilch drauf. Und dann weiß ich inzwischen auch schon, da steht jetzt Bio drauf. Okay, das ist jetzt 20 Cent teurer wie der unterste Preis, nur weil da Bio drauf steht. Aber ich weiß nicht, was an der Milch Bio sein soll. Das heißt, ich habe doch als Unternehmer viel mehr die Macht wie der Kunde.
Also ich glaube, die zwei schließen sich nicht aus. Okay. Unternehmer können definitiv haben einen Hebel. Die Frage ist, aus welcher Motivation machen sie das? Ist es wieder Profitgier? Dann finde ich, wird es komplizierter, weil irgendwann kommt eine falsche Wende. Der Verbraucher, er kann definitiv was bewegen, er tut es aber per heute zu wenig. Aber jemand, der sich, also als Unternehmer, der sich falsch verhält und der von den Leuten abgeschafft wird, weil seine Produkte nicht mehr gekauft werden, weil er dadurch vorher vielleicht bei seinen Produkten, bei seiner Marke einen Schaden herbeigebracht hat, weil die Leute mit nicht nachhaltigen Werten letztendlich dann das Produkt in Verbindung und dann ist die Begehrlichkeit für die Marke das Produkt eigentlich komplett weg, dann hat er auch nicht gewonnen.
Ja. Das
ist ein bisschen kompliziert, aber.
Nee, das ist, ich verstehe schon, ich verstehe auch eure Grundidee, die ja dazu führt, dass der Verbraucher seine mögliche Macht auch ausüben kann. Das wird aber, wie ich es vorhin gesagt habe, in den wenigsten Branchen so möglich sein. Also ich sehe da gerade maximal noch die Textilbranche, wo man das machen kann. Alles andere wie Kaffee und so ist schon wieder Nahrungsmittel, bin ich schon wieder da. Jetzt in Bereichen wie EDV, Software, Hardware oder Maschinenbau sehe ich dieses Prinzip halt nicht und da sehe ich halt eher, dass der Unternehmer seine Einstellung ändern muss und vielleicht auch ändern muss, weil er von der Politik einfach, inzwischen bin ich nach 3 Jahren, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, unter Umständen auch so weit, dass die Politik einfach auch Gesetze machen muss, dass es halt kein Einwegplastik mehr gibt und Ende der Diskussion und dann muss man halt umdenken. Aber also in vielen Branchen wird es so nicht gehen, wie ihr das vorhabt.
Das kann gut sein. Ich finde, der Lebensmittelmarkt ist extrem wichtig. Ich meine, das ist ja für uns überlebenswichtig.
Es ist auch einer der Hauptursachen von Klimawandel.
Das auch noch dazu.
Das ist absolut korrekt.
Ja, genau. Aber auch trotzdem auch. Ich meine, man kann natürlich dann hochgucken und sagen, die Politik muss, die Verbände müssen, etc. Wenn der Verbraucher vor heute sagt, ich bringe meine Tupperdose, ich bringe selber meine Taschen mit und nein, ich nehme diese Plastikfolie nicht im Regal, ja. Dann ist die Entscheidung auch da. Wenn die Sachen einfach nicht genutzt werden, weil ich dann mich bewusst als Verbraucher dagegen entscheide.
Ich glaube halt, dass der Verbraucher da extrem träge ist. Also es gibt halt Discounter, muss jetzt gar nicht die Aldis dieser Welt nennen, aber wenn du beim Aldi an der Kasse stehst, dann siehst du diese Trägheit einfach, weil sie dann halt das Schweinenackensteak für 1,99 vor sich herschieben und abends auf den Grill legen, eingeschweißt in Plastik. Ich bin halt der Meinung, es würde viel schneller gehen, wenn Aldi sagt, das machen wir so nicht mehr.
Klar.
So, dann hätten wir von heute auf morgen eigentlich eine Änderung, weil die Macht hätten, das einfach zu tun.
Ja, tun sie nicht. Nee, tun sie alleine auch nicht. Ja, also es gibt ja, die Preise sind niedrig, die Preise werden vom Handel entschieden. Sie tun es aus einer bestimmten Motivation, aber sie tun es nicht.
Absolut. Ein Punkt, den ich relativ spannend fand, wo ich mich da ein bisschen eingelesen habe, dass du sagst, dass ihr auch so eine Form von ein bisschen Denkprozess anstoßen wollt, dass Menschen so ein bisschen das Gefühl für die Qualität wieder bekommen. Also ich habe das bei diesem regionalen Projekt, wo ich vorhin erzählt habe, stelle ich das jetzt nach 2, 3, 4 Wochen auch fest. Also ich war früher auch beim Discounter, das war schnell und irgendwo vom Termin schon abends noch hingefahren, was eingekauft, ja, frische Produkte gekauft und alles, aber halt die Gurke dann doch aus Spanien am Ende des Tages. Und jetzt stelle ich fest, dass ich nach 4 Wochen schon Bezug zu meiner Region bekomme. Also plötzlich feststelle, hey, 4 Ortschaften weiter ist schon ein Käseladen.
Was gibt es überhaupt?
Das ist der einzige Käsehof, den es in meiner Region überhaupt gibt. Ich kannte den nicht. Also was gibt es überhaupt? Tolle Landwirtschaft, die auch wirklich auch optisch irgendwo in was eintaucht. Und das Zweite, was ich feststelle, dass ich wirklich merke, dass das, was ich da jetzt zu mir nehme, eine andere Qualität hat. Also der Salat ist besser, die Gurke ist tatsächlich besser. Ich habe das früher nicht geschmeckt. Nach 4 Wochen fange ich an zu merken, das hat eine andere, das ist intensiver einfach. Also diesen Satz, dass ihr ein Gefühl für die Qualität, so einen Punkt, den ihr habt, den finde ich gut.
Ja, also ich meine,
man hat ja auch so Vergleichsmöglichkeiten mit Frankreich etc., wie die Verbraucher sich da im Kopf haben, vielleicht auch ein bisschen umstellen.
Ja, also das, was wir gerne umsetzen möchten letztendlich, ist, dass die Lebensmittel und die Leute, die sich dafür engagieren, die sich daran arbeiten, dass das Ganze ein bisschen höher wertgeschätzt wird. Und in Wertschätzung gibt es das Thema Wert, dann sind wir wieder beim Preis, über das, was ich dann bereit bin oder was ich zahlen muss, damit diese Qualität auf den Tisch kommt. Ja. Wenn wir das komplett ausblenden, dann verschwinden nach und nach diese kleinen Anbieter, die Leute, die gut arbeiten, und dann wird Kategorie pro Produktkategorie tatsächlich immer mehr importiert, und dann haben wir relativ wenig Kontrolle darüber, was das ist, ob das noch gut ist. Und also ich denke, mit dieser Initiative werden wir ganz sicher nicht 100% der Bevölkerung erreichen. Das geht nicht. Es gibt auch Leute, die tatsächlich einfach heute nicht die Mittel haben, sich diese Mehrqualität zu leisten.
Absolut.
Wir fangen an. Wir versuchen nach und nach tatsächlich unsere Kreise zu drehen und hoffen, dass wir nach und nach immer mehr Leute erreichen. Und vielleicht reicht das nicht, dass ich, so wie du, komplett meinen Einkauf regional tätige und dann tatsächlich dann auch diese Mehrpreise stemmen muss, sondern ich fange mal bei der einen Kategorie, bei der Milch, und sage, okay, alles geht nicht, aber zumindest das ist ein richtiger Schritt, und nach gehen wir in die richtige Richtung.
Wobei ich schon feststelle, also ja, das Qualität regional oder halt vom Erzeuger sauber produziert mit den 20-30% Mehrkosten. Ich bin noch gar nicht so ganz sicher, ob das unterm Strich wirklich diese 30% dann sind. Also die sind es beim einzelnen Produkt, ja. Aber ich merke jetzt natürlich auch schon, dass ich anfange, meinen Konsum einzuschränken. Also in anderen Bereichen, wo ich sage, das brauche ich eigentlich gar nicht. Früher hat man das gekauft, weil man, also in der Küche hat man unglaublich viele so Maschinchen rumstehen. Ne? Viele haben da ja Technik ohne Ende, da bin ich jetzt nicht der Typ dazu. Aber auch da sage ich jetzt sehr konsequent, nein, das brauchen wir nicht. Das mache ich mit der Hand und meinen Spätzleteig, den schlage ich mit der Hand und im Rührlöffel, da brauche ich keine Maschine, die mir den rührt. Also man schränkt sich auf der anderen Seite wieder im Konsum ein, weil man wirklich, ja, ich sage ja, ich habe diese Entscheidung getroffen und es fängt an, meine Haltung sich zu ändern. Und dann relativiert sich das mit den 30% unterm Strich vielleicht auch.
Aber das ist das Spannende. Du fängst an, eigentlich dann selber, die Hände sind wieder am Lenkrad, ja. Du steuerst selber, ja. Und du entscheidest dich bewusst für oder gegen Sahne. Ja. Und
einer eurer Eckpunkte ist Transparenz. Das habe ich jetzt von den Firmen, die ich aus diesem ethischen, nachhaltigen Bereich kenne, jetzt inzwischen schon sehr, sehr oft gehört, dass das auch ein, also VD zum Beispiel sagt, das ist für sie der Erfolgsfaktor Nummer 1, Transparenz. Ohne Transparenz von Anfang an wäre es überhaupt nicht gegangen, diesen Weg zu gehen, weil viele Dinge immer noch einfach nicht gelöst sind und auch nicht wirklich nachhaltig sind, aber sie es halt sehr transparent nach draußen tragen und sagen, wir haben das Problem noch nicht gelöst. Ja. Ja, und das kommt beim Verbraucher einfach sehr gut an. Wie wichtig ist euch dieser Punkt und wie setzt ihr ihn nachher in der Praxis wirklich um?
Also der ist immens wichtig für uns. Das ist fast unsere Daseinberechtigung. Die Sachen tatsächlich dann komplett aufzulegen und offen zu legen. Es gibt unterschiedliche Hebel, wie wir das machen. Bei allen wichtigen Terminen, die ich wahrnehme für die Initiative, nehme ich Verbraucher mit, Vereinsmitglieder. Das heißt, wenn man sich im Verein anmeldet, dann bekommt man eigentlich Termine angeboten. Der nächste ist jetzt in 2 Wochen bei der Molkerei, wo wir mit Landwirten und mit den Verantwortlichen der Molkerei die ganzen Kriterien zusammengehen und die ganze Berechnung auch besprechen, wie tatsächlich dann diese Preise sich dann zusammenstellen werden, bevor wir das Ganze in die Programmierung gehen. Okay. Dafür sind Leute da. Sie werden vorher nicht gebrieft, sondern sie kommen als Verbraucher mit ihren Ideen, mit ihren Wünschen und werden dann mit uns im Meeting interagieren. Und wir zeigen das Ganze unfiltert. Hm. Wenn ich dann zum Händler nachher gehen werde, mit Molkerei zum Beispiel, dann nehmen wir auch Verbraucher mit. Hm. Wenn wir nachher ein Produkt in die Regale haben werden und wenn wir nochmal die Molkerei und die Landwirte besuchen, um genau zu gucken, arbeiten sie tatsächlich nach dem Pflichtenheft, was wir zusammen entschieden haben. Hm. Ja. Und dann auch komplett transparent. Wir gucken uns zum Beispiel, was der Landwirt auf seinem Zahlblatt bekommt. Also ist der Preis tatsächlich da? Kommt er an? Wir bringen es auf die Webseite, damit alle sehen können. Die ganzen Leute, die da sind, können selber über eigene Kanäle berichten. Sie können tatsächlich auch filmen, alles aufnehmen. Wir gucken uns dann diese ganzen Kriterien. Sind die eingehalten? Ist alles perfekt? Wenn das nicht der Fall ist, dann sagen wir es auch. Mhm. Und wir versuchen zu verstehen, warum das nicht der Fall ist oder noch nicht der Fall oder punktuell der Fall ist. Und darüber berichten wir und wir korrigieren zusammen. Also wirklich.
Gibt es noch eine externe Überprüfung, ja, in irgendeiner Form?
Ja, zusätzlich gibt es auch nochmal ein Kontrollinstitut, den ich dann in Deutschland noch beauftragen muss, wenn wir Produkte haben. Ja, aber wir machen es auf jeden Fall doppelt. Also das eine klassisch und das andere nochmal wir zusätzlich mit verbrauchen.
Okay. Ja, habe ich vergessen vorher. Über die Internetseite, du bist hier der Chef, kann man Vereinsmitglied werden von relativ günstigen Preis?
Ja, also es kostet einmalig 1 Euro.
Also einmalig? Also einmalig. Nicht einmal monatlich oder Jahr einmal?
Ja. Also wir wollen das Geld der Leute nicht. Wir wollen deren Aufmerksamkeit, wir wollen deren Leidenschaft und Interesse für das, was wir vorhaben und für diese guten Produkte und auch für die Landwirte nachher. Hm. Und das ist uns viel wichtiger als jeden Euro, den wir dann beim Mitgliedschaftsprogramm
dann haben. Also Jungs und Mädels, 1 Euro anmelden, Newsletter, mitbestimmen. Danke. So, am Schluss vom Podcast habe ich immer so deine persönliche Meinung zum aktuellen Thema. Greta Thunberg, Greta startet heute ihren Segelturn nach New York, 14 Tage auf dem Segelboot. Da gibt es ja inzwischen schon sehr kontroverse Meinungen, auch zu Greta. Ja, sag mal du deine Meinung zum Segelturn und zu Greta im Allgemeinen.
Also ich finde, was sie in sehr wenigen Monaten erreicht hat, an Aufmerksamkeit und an Fähigkeit, Leute auf die Straße zu bringen, für bestimmte Werte zu stehen und plötzlich mal, also sie hat viele Themen in die Gesellschaft gebracht, die vorher irgendwo schon da waren, aber die kein Mensch interessiert hat. Ja. Plötzlich traut sich dann die Jugend rauszugehen. Mittlerweile wird sogar gefordert, dass nicht nur die Jugend, sondern alle tatsächlich auf die Straße gehen. Ich finde, es ist ein extremer Denkprozess und das ist ihr Erfolg, ob direkt oder indirekt. Ja. Ob sie, also ich kenne sie nicht, ich habe sie persönlich noch nicht getroffen oder gesehen. Ich kann schwer einschätzen, ob sie das wirklich alleine schafft oder ob sie letztendlich das Aushängeschild von ein paar Leuten, die das Ganze letztendlich... Aber ich finde, das Ergebnis ist sehr, sehr schön und wichtig. Und ja, von mir aus, wenn so ein kleines bisschen dahinter getrickst wird, das Ziel und das Ergebnis ist sehr schön. Von daher finde ich, hat sie auf jeden Fall sehr viel erreicht.
Lieber Nikolai, vielen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht und Freude.
Danke, Jürgen. Gerne.
Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen-linzenmeier.de. Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.